zum Tag.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Rubrik Talk zum Tag. Heute mit der Lucia Wicki von Kirche in Not. Sie ist Informationsbeauftragte und leitet Kommunikation für Kirche in Not in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Herzlich willkommen, Frau Wicki.
Ja, guten Tag miteinander.
In vielen Ländern wird ja in der Woche vom 20. bis zum 28. November werden die Kirchen rot angestrahlt, um auf das Schicksal von über 200 Millionen verfolgten Christen und Christinnen aufmerksam zu machen. Kirchen in Not, sie rufen ja weltweit zur Kampagne Red Week auf, um das Bewusstsein für die Verfolgung von Christen und Christinnen und die Bedeutung von der Religionsfreiheit zu schärfen. Was genau ist die Idee, aber ich habe es jetzt kurz mal gesagt, aber vielleicht können Sie es noch ein bisschen ausführen, Frau Wicki.
Ja, 2015 hat auf internationaler Ebene haben wir das Konzept entwickelt, dass wir jedes Jahr Red Week oder Red Wednesday Kirchen, Gebäude, Kapellen, Pfarrzentren oder auch Brücken, öffentliche Gebäude in Rot ausstrahlen und das in allen Sektionen, wenn möglich, auf der ganzen Welt, damit wir die Aufmerksamkeit lenken auf mal Ausübung von der Religionsfreiheit und der verfolgten Christen, die Märtyrer, die haben müssen, ihr Leben lassen wegen dem Glauben. Und das ist symbolisiert auch die Farbe Rot, das Blut der Märtyrer.
Sie sagen, seit 2015 machen Sie das. Gibt es einen Haufen Gemeinden jetzt gerade bei uns in der Schweiz oder in Liechtenstein, die da mitmachen? Oder ist das etwas, wo noch ein bisschen Nachholbedarf hätte, dass man sagt, es wäre gut, wenn noch mehr würden? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie eine rot angestrahlte Kirche gesehen.
Ja, das ist weltweit, also auf internationaler Ebene hat man es 2015 gestartet. Ja. Und das Jahr machen von unseren 23 Nationalsektionen, die wir auf der Welt haben, 15 Sektionen mit. Und wir in der Schweiz haben, wenn wir auch ein kleines Team sind, wenn wir auch sehr viel Gebiete abdecken müssen, haben letztes Jahr angefangen, haben das können mit der Ausleuchtung, mit der roten Ausleuchtung. Und letztes Jahr war das in Basel, in die Jesuiten Kirche in Luzern. Und wir haben es auch schon bei einem Vortrag für verfolgte Christen in Zürich ausgeleuchtet. Das Jahr haben wir in allen drei Sprachregionen, wo wir aktiv sind, das heisst in der Romandie, im Tessin und in der deutschsprachenden Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, können erreichen, dass Kathedralen und Kirchen ausgeleuchtet werden. Selbstverständlich würden wir wünschen, dass noch mehr Kirchen mitmachen, aber wir haben doch schon ganz eine schöne Anzahl können erreichen, reformierte und katholische Kirchen, zum Beispiel in Oberkirch, in Sursee, in Goyensee, Notwil, Knutwil, in Wieden, in Laufenburg, in Frutigen und natürlich der Hauptanlass findet für die deutschsprechende Schweiz in der Kathedrale im Fürstentum Liechtenstein, Vaduz und fürs Tessin am 26. November in der Kathedrale in Lugano und am Wochenende 20. 28. der Kathedrale von Sion in der Westschweiz. Und dort haben wir auch noch wie eine Kette in dem Tal, wo einige Pfarreien sich in der Romandie angeschlossen haben, wo auch im Gebiet von der Kathedrale von Sion sind, wie Lied, Bourg-Saint-Pierre, Saint-Braché, Orsières und Les Agettes. Das ist unsere Kampagne dieses Jahr, die wir doch haben können ausweiten.
Jetzt habe ich eine Frage. Sie haben gesagt, es wäre natürlich wünschenswert, wenn auch andere, also auch normal, also Kirchgemeinden das würden machen, haben die auch angeschrieben denn?
Ja, ja, selbstverständlich. Wir haben also sämtliche Pfarreien, die wir haben in der Schweiz, die bei uns im System auch registriert sind, haben wir mit dem Massenversand, mit dem ganzen Dossier informiert, was passiert, wo passiert, wie kann man sich beteiligen und haben den Aufruf gemacht, dass sie mitmachen.
Auf der einen Seite ist ja die Kirchen rot anstrahlen, Sie haben es gesagt, symbolisch das Blut der Märtyrer. Sind denn da auch Rahmenaktionen rundherum planen auch? Oder geht es einfach darum, ein visuelles Zeichen zu setzen? Oder gibt es da auch noch Veranstaltungen dann vor Ort, wo, keine Ahnung, eine Podiumsdiskussion ist oder irgendetwas in diese Richtung?
Ja, also wir haben schon das Rahmenprogramm rundherum im Zusammenhang, wenn Kirche und Kathedrale, das Gebäude rot angestrahlt wird, findet ein Mess einmal statt, es findet Vorträge statt und wir gehen speziell auch auf das Thema ein. Jetzt aufs Podium ausbauen, das haben wir jetzt in der Schweiz dieses Jahr nicht können machen, weil wir ein bisschen zu viele Aufgaben auch sonst haben, zum Abdecken, aber unsere Kollegen, wenn ich jetzt denke, zum Beispiel die Statue von, in Rio de Janeiro, die Jesus-Statue in Brasilien, ist ausgeleuchtet worden. Oder in Kanada. Kanada hat geschafft, das ist im Nationalbüro in Kanada, das ist der grösste Pilgerort in Kanada. Da kommen doch 2 Millionen Leute, das ist das Oratorium zum heiligen Josef. Da pilgern 2 Millionen Leute, Gläubige, im Verlauf des Jahres und die haben das jetzt können dort ausleuchten. Wir in der Schweiz haben Vorträge und Messenbegegnungen können organisieren.
Aber so zum Beispiel Standaktionen oder so, die Bahnhofstrasse Zürich zum Beispiel oder so, so Sachen sind nicht oder noch nicht geplant.
Das können wir in Zukunft auf verschiedenen Gebieten ausweiten. Wir müssen ja zuerst in den Leuten, wie sie selber auch gesagt haben, sie haben selber nicht davon viel gehört. So müssen wir jetzt einmal starten. Bewusst wie schaffen mit den ganz starken Zeichen, eben mit der roten Ausleuchtung. Und dann können wir sehr gerne das auch in so Stand und auch Podium und weitere Anlässe auch ausdehnen. Das ist etwas für die Zukunft.
Was erhoffen Sie sich von dieser Aktion jetzt, so, wenn man die Leute darauf aufmerksam macht? Weil es ist ja schon so, man hört das immer, man ist auch, oder ich kann das von mir sagen, ich bin auch immer sehr betroffen. Ich habe vor einiger Zeit da jemand zum Tag, aber auch von euch hergekommen ist, aus Nigeria, der erzählt hat. Und trotzdem, was können wir machen da? Ich meine, wir können beten, ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, aber was können wir machen oder was erhoffen Sie sich durch den Anlass? Weil der Punkt ist ja der, dass das ja oft an anderen Orten passiert, jetzt nicht bei uns in der Schweiz in dem Sinne, wir müssen nicht um unser Leben fürchten wegen unserem Glauben, zum Glück.
Ja, Sie sagen es, zum Glück müssen wir es nicht. Und weil wir in so einer privilegierten Lage sind, finde ich es umso wichtiger, dass man wirklich bewusst macht, so viele Ordensleute, Ordensschwestern, Priester, die weltweit in Einsatz sind und ihr Leben aufs Spiel setzen. Und da haben wir sehr viele Beispiele. Diesen Sommer habe ich einen Bischof aus Sudan begleitet und als ich mit ihm unterwegs war, hat er eine Mitteilung bekommen vom Sudan, dass Ordensschwestern auf dem Heimweg von einem Treffen, das sie hatten, ein grosses Treffen von der Kongregation, einfach das Auto gestoppt worden ist. Sie mussten zum Auto aussteigen und die ehemalige Mutter Oberin ist erschossen worden. Das ist jetzt ein Beispiel, weil ich gerade in dem Moment mit ihm unterwegs bin und das gehört habe. Das geht einem schon unter die Haut. Und solche Beispiele gibt es sehr viele. Zum Beispiel in Mexiko oder in Lateinamerika, Venezuela, wo einfach Priester, Bischöfe oder Ordensleute einfach Leuten vor Ort in Quere kommen, weil sie vielleicht gewisse Sachen nicht einverstanden sind, ja, dann kann es sein, dass sie entführt, verschossen oder eben auch sonst angehalten werden und unter solchen Situationen wirklich Gewalt erleben, sagen wir mal so. Was mir natürlich in Nigeria passiert oder im ganzen Gürtel von der Sahelzone, da haben wir die Länder, wo Burkina Faso, Niger, Nigeria, Kamerun, aber auch weitere andere Länder, wo sehr stark leiden. Und zwar, dort ist es natürlich eine andere Situation. dort haben wir mit extrem islamistischen Gruppen zu tun, wie die Boko Haram oder die Fulani-Hirten, die dann die Angriffe machen auf die Ordensleute, auf die Bischof und die Klerus. Und das hat wirklich in dem Gürtel im afrikanischen Kontinent, in der Sahelzone, hat das sehr stark zugenommen, gerade jetzt das Jahr und das letzte Jahr. Und die Zentralafrikanische Republik dürfen wir auch nicht vergessen. Und da haben wir in der Schweiz die Möglichkeit gehabt, das Jahr mit dem Kardinal Dieudonné, der selber mit einem Schweizer Filmteam, Regisseur von Lausanne, einen Film gedreht hat, wie das passiert wurde, solche Anschläge bei ihm. Und der ist in den Schweizer Kinos gelaufen. Das hat man also können sehen. Wir versuchen, wir wissen, wir arbeiten nicht auf einer politischen Ebene, aber wir versuchen von unserer Sicht aus Sensibilisierung voranzutreiben. Das Bewusstsein wirklich schärfen, was passiert mit vielen Christen auf dieser Welt.
Sie haben es angesprochen, es sind ja unterschiedliche Aggressoren in dem Sinn. Also das heisst, wenn Sie sagen, jetzt vom Sahelzone oder der Gürtel dort, wo es vor allem ein Konflikt ist mit dem Islam, andernorts sind es korrupte Regierungen. Sie sagen zwar auch, sie sind nicht politisch tätig, aber haben Sie das Gefühl, sie können auch Einfluss nehmen durch die Sensibilisierung? Oder ist das manchmal so ein bisschen Wasser in den Rhein treibt? Oder wie auch immer man das
nennen? Nein. Also wir glauben an unsere Mission und wir hoffen, dass jeder Tropfen, den wir in den Rhein tragen, auch zu einer Masse, zu einem Fluss sich entwickelt. Mhm. Und wenn ich sage, wir sind politisch nicht tätig, wir sind in der Schweiz nicht auf dieser Ebene tätig. Aber wenn ich international schaue, so haben wir doch auch ein Team, das wirklich auch beim Europaparlament vorspricht mit verschiedenen Partnern und das Bewusstsein wird auf dieser Ebene schon auch gefördert. Aber jetzt, ich habe jetzt das auf die Schweiz bezogen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören Radio Maria Talk zum Tag. Heute mit der Lucia Vicky Rentsch. Sie ist Informationsbeauftragte und leitet Kommunikation für Kirche in Not, für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Sie haben vorhin erzählt so von dem Engagement, das ihr habt. Wie sieht denn das aus? Habt ihr auch Reaktionen auf die Anlässe oder auf das jetzt auch, diese Red Week? Da habt ihr schon etwas gehört? Gibt es Leute, die sich melden, vielleicht, die sich engagieren wollen, wie auch immer?
Doch, also wir sind zufrieden mit den Feedbacks, mit den Rückmeldungen. Wir geben ja auch eigens zu dem Anlass geben wir auch eine spezielle Kerze raus, die Kerze für die verfolgten Christen. Dort stehen einige Namen stellvertretend für Leute, die das Leben wegen dem Glauben haben müssen lassen. Und die Kerze, da haben wir jetzt wirklich also sehr viele Rückmeldungen, wo die Leute, auch Pfarreien, Klöster und Wohltäter und Freunde das bestellen. Und doch an dem Tag, auch wenn einen Beitrag leisten, indem dass sie vielleicht verbunden sind mit uns, die Kerzen anzünden und mitbeten und denken, wir hoffen, dass wir da jetzt wirklich auch ein bisschen etwas bewirken können. Vielleicht, wenn ich noch etwas anhängen im Zusammenhang mit der Red Week, es gibt ja verschiedene Arten von Verfolgung, Diskriminierung, Unterdrückung, auch aus verschiedenen Motiven. Und wir haben jetzt als Gast haben wir eingeladen für die Westschweiz den Patriarch Gregorius, den ehemaligen Patriarch von der griechisch-melkitischen Kirche in Syrien. Und er wird da auch Zeugnis abgeben, was natürlich in der Situation in Syrien war, zu Zeiten vom IS, vom Krieg. Und für die deutschsprechende Schweiz und fürs Tessin haben wir den Pater Georges Abboud, auch aus dem Libanon, und er hat aber auch mehrere Jahre in Syrien gelebt. Und er wird auch ein bisschen speziell die Diskriminierung der Christen im Libanon aufmerksam machen.
Sie haben angesprochen, dass Sie auch immer wieder Menschen einladen aus diesen Gebieten, die dann auch sehr eindrücklich auch erzählen von dem, was Sie eben vor Ort erleben. Haben Sie das Gefühl, Sie sind ja international tätig, Sie haben verschiedene
Nationalsektionen.
Nationalsektionen. Und weißt du, Sie sind ja auch im Kontakt, haben Sie das Gefühl, die könnten auch etwas bewirken vor Ort, wo sich die Situation für Christen und Christinnen auch verbessert? Gibt es so Regionen, wo das so ist? Oder gibt es auch Regionen, wo man sagt, da sind wir wirklich sehr stark am Arbeiten, aber wir kommen eigentlich fast nicht weiter, weil einfach die Repressionen einfach sehr hoch sind?
Also, ich kann Ihnen nur sagen, wenn natürlich man in einer Nationalsektion lebt, ich nehme jetzt ein Beispiel Frankreich, wo selber Anschläge hatten im Zusammenhang mit dem islamischen Extremismus, dann sind die Leute viel sensibler, als wenn man vielleicht eben in der Schweiz doch in einem sicheren und ruhigen Land lebt. Aber die Länder, die schon selber im eigenen Land die Problematik anders spüren, dort ist es natürlich viel stärker die Resonanz. Aber dass wir in diesem Zusammenhang nicht weiterkommen, das kann ich jetzt nicht sagen. Nein.
Das Interessante ist ja auch eben das Gespräch, das ich vorhin angesprochen habe, mit dem Priester aus Nigeria, der hat ja erzählt, sie sind zwar sehr unter Druck in Nigeria, aber sie haben interessanterweise ganz viele Berufungen auch. Menschen, die sich für die Kirche einsetzen wollen, die auch in Ordensberufungen, Priesterberufungen hineingehen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Weil bei uns ist ja das nicht so. Wir haben immer gesagt, wir haben viel zu wenig und es nimmt immer mehr ab, was man auch beobachten kann, ja klar.
Ja. Also ich tue sehr gerne eine Rückmeldung machen zum Land Nigeria aus verschiedenen Gründen. Nigeria ist zurzeit das Land, wo am meisten Anschläge sind, am meisten Entführungen vorkommen oder eben auch Priester, die getötet werden. Ich persönlich durfte selber in diesem Land sein. Vor etwa 6 Jahren bin ich dort eingeladen worden. Und als ich angekommen bin, dazu mal in Enugu, habe ich die Situation, wo man eigentlich uns, ja, sagen wir, ein Weissen entgegenbringt, uns Europäer, habe ich das ziemlich hautnah auch gespürt. Und dann sind wir zum Bischof, ins Bischofshaus gekommen, und das ist eine Hektik, ein Aufruf gewesen. Da habe ich das erste Mal müssen mich erkundigen, ja, was ist denn passiert? Jetzt ist am Tag vorher in dem Bistum in der Nachbarsverein von der Stadt Enugu ein junger Priester entführt worden. Und was hat man wollen? Man hat einfach wollen, dass der Bischof Lösegeld zahlt und dann ist für die Geschichte erledigt. Aber in Nigeria haben wir zurzeit ganz schlimme Situation. Der Priester, der mich seinerzeit eingeladen hat, der hat, habe ich auch gesehen, das Jahr, und der hat mir gesagt, also es wäre unmöglich, dass ich jetzt würde ihn in seinem Land besuchen, weil die Sicherheitslage hat sich derart zum Negativen also entwickelt, dass mein Leben wäre nicht mehr sicher, wenn ich dort hinkomme. Also sieht man doch, dass da eine starke Zunahme ist von diesen Spannungen, von diesen Problemen, die sie haben, dort unten. Und ich glaube, so wie ich es von ihm gehört habe, ist das auch nicht auf dem Weg von der Besserung, sondern sie rechnet eigentlich mit einer Zunahme. Ja, es hat natürlich auch verschiedene Gründe. Zum einen hat man nicht mehr so viele Politiker in der Regierung, christliche Politiker. Dort haben die Fulani, das ist ja die Gruppe, die eigentlich in den christlichen Dörfern so Nomaden-Viehzüchter, die gehen und in diesen Christen das Land wegnehmen und Kühe stellen, und wenn sie Glück haben, kommen sie mit dem Leben davon. Das kann auch sein, dass sie getötet werden. Und das Problem dort von diesen Fulani, das hat stark zugenommen. Also wie Stammesfäden, kann man sagen. Stammesfäden in Nigeria. Und da ja sehr viele verschiedene Stämme leben, auch sie haben sehr viele unterschiedliche und viele Sprachen, ist das eine ganz schwierige Situation dort.
Das ist Talk zum Tag, zum Thema Red Week, wo stattfinden wird vom 20. bis am 28. November. Sie haben jetzt das Beispiel von Nigeria ein bisschen weh ausgeführt. Es gibt ja auch andere Beispiele. Ich bin vor Jahren selber einmal einen Studienfreund besuchen in Ghana und habe dort erlebt, im Norden von Ghana leben Muslime und Christen eigentlich recht friedlich zusammen, wo auch Muslime ihre Kinder in die christlichen Schulen schicken, weil da gute Schulen sind. So Beispiel gibt es ja auch, oder?
Das ist schön. Natürlich gibt's das. Und diese Situation hat man vor ein paar Jahren in Burkina Faso auch gehabt. Aber jetzt hat sie sich geändert. Ich hoffe, dass in Ghana und in anderen Ländern das weiterhin das friedliche Zusammenleben zwischen Moslem und Christen, dass es weitergeht und dass da nicht andere Machenschaften dann eben im Hintergrund etwas bewirken, ja.
Und geändert hat sich zum Beispiel was in Burkina Faso dann aus dem Grund, weil die Regierung gewechselt hat, weil eben dort vielleicht auch weniger christliche Politiker in der Regierung sind.
Nein,
oder was ist der Grund?
Von Burkina Faso kann ich das nicht sagen, das ist jetzt spezifisch auf Nigeria bezogen. In Burkina Faso ist es das Problem von den Fulani, die auch dort in dem ganzen Sahel-Gürtel jetzt aktiv sind.
Sie haben jetzt auch schon mehrmals den Begriff Fulani. Das ist eine Gruppierung auch, ist das richtig?
Ja, das ist eine Gruppierung. Und wir haben ja früher die Gruppierungen gut gehört aus dem Nahen Osten. IS, Islamischer Staat, ISIS. Wir haben gehört Boko Haram in Nigeria. Und es sind in verschiedenen Ländern sind verschiedene Begriffe, die dann auftauchen. Und jetzt neu in Nigeria reden wir eben auch noch von Fulani.
Und die schaffen es in dem Fall auch, Menschen für ihre Zwecke zu mobilisieren oder vielleicht auch sogar zu missbrauchen? Dann, oder wie?
Sehr, sehr stark können sie das machen, ja.
Aber die können ja, das sind ja vielfach auch Länder, wo recht, sagen wir mal, wirtschaftlich jetzt nicht so stark sind und Menschen wahrscheinlich auch ihre Armutsgrenze leben.
Das ist das Problem, ja. Weil, sagen wir, viele Jugendliche, das hat man auch in Syrien und im Irak gesehen, viele junge Männer oder junge Leute haben einfach keine Perspektive, haben keine Arbeit, haben kein Geld. Und dann, wenn jemand kommt und sagt, ja, wenn du uns einfach beitrittst, dann geht es dir gut, dann hast du vielleicht ein Auto, dann hast du Einkommen, dann hast du Geld. Und die Verlockung ist natürlich schon da, dass sie sich für etwas instrumentalisieren, was sie vielleicht im Inneren gar nicht wettet, wenn sie eine andere Möglichkeit hätten.
Ja, und sie haben natürlich auch sehr, sehr, sehr perfide Methoden. Also, ja. Wenn wir jetzt da dran sind, ich habe in Innsbruck studiert und wir haben da mal ein Seminar gehabt. Wir haben sehr viele Studierende aus Afrika gehabt und ein Komboni-Missionar aus Uganda erzählt hat, in Uganda ist es so, dass Kind, wenn sie rekrutiert werden, als erstes müssen sie Familienangehörige umbringen.
Und oh mein Gott.
Das ist ja in Uganda tatsächlich so gewesen.
Mutprobe, ja.
Ja, genau ja. So. Und,
zum Schauen, wie weit geht die Person, wenn sie sich uns anschließt.
Genau. Und ja, ich glaube, wenn jemand den Schritt gemacht hat, dann ist man wahrscheinlich nachher einfach auch abgestumpft. Mhm. Das ist ja das Verrückte eigentlich.
Ja, da kommt man auch nicht raus. Das ist, ich denke mir, wenn ich jetzt das auf uns beziehe oder auf mich, wenn jemand in der Familienmitglied mit, also dann ist er ja schon so weit voreingenommen, dass er einfach nur funktioniert wie eine Maschine.
Also die wären, uns hat der Komponimissionar gesagt, die Kinder wären auch gezwungen, das zu machen. Das ist
ja
das Verrückte.
Ja, ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Da vielleicht noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr etwas macht oder ob es so Organisationen gibt. Gibt es denn auch Organisationen, die versuchen, so Menschen wieder aus dem Ganzen rauszuholen und mit denen irgendwie Friedensarbeit zu machen? Ich habe gehört, im Libanon, glaube ich, gibt es auch so Initiativen, wo man versucht, eine Friedensarbeit zu machen, auch um den Dialog zu fördern zwischen den Religionen und so. Gibt es so etwas oder macht ihr so etwas auch? Oder ist eure Aufgabe?
Wenn wir jetzt zum Libanon nochmal fokussieren, dann haben wir in Libanon eine Niederlassung, wo eine Anlaufstelle, wo auch ein Libanese vor Ort dann auch mal ein bisschen das Ganze annimmt. Und die machen ganz sicher Friedensarbeit, Friedensvermittler. Und sonst, wenn ich an andere Länder denke, denke ich auch, dass zum Beispiel in einem Bistum der Bischof sehr viel zum Frieden beiträgt, zur Stabilisierung vom Zusammenleben unter verschiedenen Religionen oder unter verschiedenen Ansichten der Leute. Aber wir selber sind mehr, eigentlich unser Charisma ist die pastorale Hilfe und es geht mir eigentlich auch, dass wir Christen unterstützen, dass sie im Land bleiben können, dass sie eine Zukunft haben. Und das ist eigentlich unser Charisma.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist der Talk zum Tag mit der Lucia Vicky Rentsch von Kirche in Not. Sie ist Informationsbeauftragte, leitet Kommunikation für die Schweiz und für Stumm Liechtenstein. Frau Vicky Rentsch, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns hier ein bisschen einen Einblick gegeben haben. Das ist ein wichtiges Thema. Man ist, glaube ich, gut, wenn man dranbleibt. Und ich lade auch die Hörerinnen und Hörer ein, dass man immer wieder auch dafür betet, dass die Situation sich für die Menschen an dem Ort verbessern tut.
Ich danke Ihnen für das Interesse und für die Möglichkeit, dass wir jetzt auf den speziellen Anlass von der Red Week aufmerksam machen und die Verfolgung der Christen weltweit.
Bitte sehr gern. Vielen herzlichen Dank und einen guten Abend.